Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Aki Irmak, Fondsmanager der Digital Leaders Fund.
Und euch gibt es schon 3 Jahre. 3 Jahre der Digital Leaders Fund. Das Jubiläum lag zwar schon im März, aber ich denke, wir können durchaus mal zurückschauen. 114% plus in 3 Jahren habe ich gesehen. Das kann man jetzt beim besten Willen nicht über jeden Fonds sagen. Allerdings kam der stärkste Boost natürlich auch aus der Entwicklung seit Corona. Wir alle wissen, dass Digitalisierung seit Ausbruch der Pandemie eine unglaubliche Beschleunigung erfährt. Und natürlich auch die Digital Leaders davon profitieren können. Ihr seid kein Tech-Fonds, sei an der Stelle nochmal kurz erwähnt. Aber es profitieren ja auch nicht nur Technologie von der Entwicklung, sondern eben auch die Digital Leaders. Lange Rede, kurzer Sinn. Bucky, eure Strategie scheint aufzugehen, so kann man es sagen, oder?
Ich denke schon. Also ich würde auch sagen, das Konzept ist voll aufgegangen. Die Neubewertung der Welt hat nochmal mit der Pandemie, ist nochmal deutlich beschleunigt worden zugunsten der digitalen Unternehmen. Die Welt ist damit eigentlich noch stärker ungleich verteilt und die Konzentration der Macht und des Kapitals in weniger Unternehmen hat eigentlich nochmal deutlich zugenommen. Aber wie gesagt, der Digital Leaders Fund hat genau darauf gesetzt, nicht dass eine Pandemie kommt, sondern dass die digitale Transformation weiter voranschreitet und die Kunden haben natürlich mit dem Konzept ein hervorragendes Investment getätigt, wie du schon sagtest. 113% Performance, das ist nochmal 60% mehr als die Benchmark MSCI World, 10% besser als der Nasdaq. Die Anleger haben ihre Anlegergelder verdoppelt, die zumindest von Anfang an dabei waren. Und mittlerweile entdecken auch immer mehr Kunden den Digital Leaders Fund. Und was uns auch besonders freut, ist, dass das Anlagevolumen mittlerweile bei über 125 Millionen ist.
Umso interessanter, dass jetzt zum Jubiläum ein neuer Fonds hinzukommt, der EM, also Emerging Markets, Digital Leaders. Warum überhaupt ein weiterer Fonds, wenn der alte doch so gut, oder wenn der erste Fonds doch so gut läuft und das Fondsvolumen sich so gut entwickelt, warum dann ein zweiter?
Naja, wenn man sich die Digitalisierung anschaut, dann haben wir eigentlich vor allem den Wettkampf zweier großer Staaten und zweier großer Systeme. Auf der einen Seite hat man USA, Digital Leaders Fund ist ja ein sehr, sehr US-lastiger Fonds. Und auf der anderen Seite gibt es China, was bei vielen, vielen Themen mittlerweile aus dem Status Copycat raus ist, im Bereich E-Commerce, Payments, Social Commerce und Artificial Intelligence, dass ja China teilweise die Grenze. Der Anteil des Bruttoinlandsprodukts oder Bruttosozialprodukts Chinas an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nimmt doch deutlich zu. Und damit auch der Anteil der Emerging Markets. Also ich glaube, in wenigen Jahren haben wir ein höheres Bruttoinlandsprodukt in den Emerging Markets als in den Developed Markets. Und wir wollten unseren Digital Leaders Fund nicht zu sehr damit verwässern, dass wir sehr, sehr starken Exposure Richtung China eingehen und Richtung anderer Schwellenländer. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Menge interessanter Unternehmen entdeckt, die wir sehr, sehr gerne auch investieren wollten, die aber ein ganz anderes Risikoprofil mitbringen. Ja, also gerade politische Risiken ist natürlich ein Riesenthema. Und das Spannende ist ja auch, dass die klassischen Probleme für Emerging Markets in der digitalisierten Welt gar nicht so stark ins Gewicht fallen. Also zum Beispiel ein Problem der Schwellenländer war ja schon immer die fehlende Infrastruktur, die physische Infrastruktur. Die digitale Infrastruktur ist aber in all diesen Ländern schon längst gelegt. Dadurch sind ja die vermeintlichen Nachteile der Emerging Markets plötzlich sogar, also der digitale Unternehmen in Emerging Markets plötzlich sogar Vorteile, weil werden Generationen von Technologien übersprungen und die digitale Adaption findet viel, viel schneller statt. Und deswegen dachten wir, dass es durchaus sinnvoll ist, hier einen separaten Fonds aufzulegen und zudem, ich persönlich finde auch Emerging Markets einfach faszinierend spannend.
Ja, Emerging Markets, da denkt man zuerst an China und auch du hast ja gerade ein bisschen über China gesprochen, aber es geht eben nicht nur um China. Was schaut ihr euch denn alles an? Was kommt alles in Frage? Was meint ihr überhaupt mit Emerging Markets?
Naja, China nimmt so wahrscheinlich im Bereich von 40% Gewicht in unserem Fonds ein. Aber darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe anderer spannender Regionen, in die wir auch investieren. Also Osteuropa ist ein spannendes Thema. Wenn man sich anschaut, wie wenig Osteuropa eigentlich in den internationalen Aktienfonds gewichtet ist, dann glaube ich, dann steht Osteuropa eventuell von Revival und da gibt es eine ganze Reihe von digitalen Unternehmen, sehr spannenden digitalen Unternehmen, ob es jetzt eine Ozon ist, ob es eine Yandex ist oder ob es ein in Polen eine Antiqua ist oder jetzt ein rumänisches Unternehmen UiPath macht einen Börsengang Und die Börsenbewertung wird bei sage und schreibe 25 Milliarden liegen. Ja, ein Unternehmen aus Rumänien wahrscheinlich, wenn wir da so eine Börsenkapitalisierung sehen, die deutlich über die 30 Milliarden liegen wird. Also da hat sich einiges verändert. Wir haben zwei Unternehmen jetzt bereits vorgestellt. Das eine Unternehmen, also in unserem Newsletter, sein Unternehmen nennt sich Kaspi, ist eine kasachische Online-Bank, wobei Bank ist wahrscheinlich bei diesem Unternehmen der falsche Terminus. Eigentlich ist es so eine Art PayPal, Mastercard und Amazon in einem Unternehmen, und zwar für Kasachstan. Das Unternehmen ist so stark, es hat so eine dominante Position bei den Händlern auf der einen Seite und bei den Endkunden auf der anderen Seite, dass es eigentlich gar nicht die Infrastruktur von Mastercard oder Visa braucht und eine eigene proprietäre Infrastruktur für Payments aufgebaut hat. Mit der Folge, dass das Unternehmen extrem profitabel ist. Die operative Marge liegt bei über 40%, Return on Equity bei 80%, Cost-Income-Ratio bei 19%, muss man sich mal vorstellen. Ja, und das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 6-7%, Gewinnwachstum liegt deutlich über 20%. Ja, das ist ein Beispiel eigentlich von einem extrem spannenden Unternehmen, was in diesen Bewertungspositionen selten zu finden ist in den Developed Markets.
Aber solche Konzepte, wie man vereint sozusagen PayPal und Amazon und Netflix und so weiter irgendwie in eins, das kennen wir ja schon, nämlich von Alibaba. Haben wir ja auch schon in der Vergangenheit mal drüber gesprochen. Da möchte ich auf einen anderen Emerging Market Punkt zu sprechen kommen. Wenn man als Unternehmen mal in diesen, ja, nicht unbedingt für freien Markt und Demokratie bekannten Emerging Markets, wenn man da mal in Ungnade fällt gegenüber dem Staat, dann kann es auch auf den Deckel geben, sehen wir gerade bei Alibaba. Spielt sowas eigentlich bei euch eine Rolle, in was für Staaten ihr da investiert seid, beziehungsweise was für ein Risiko solche Staatsgebilde auch für diese Unternehmen mit sich bringen können? Ich meine, bei Alibaba, das werden jetzt richtig, richtig saftige Strafen fällig und das muss ja noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein.
Ja, ich denke, wer sich mit Emerging Markets beschäftigt und in Emerging Markets investiert, muss mit den politischen Risiken einfach zurechtkommen. Man muss sie schlicht und einfach bereit sein zu akzeptieren. Und wir investieren in Länder, bei denen wir sehr stark den Eindruck haben, dass die Politik nicht gegen die Kapitalmärkte, sondern mit den Kapitalmärkten machen. Und das hat China in den letzten Jahren durchaus bewiesen, dass sie das so tun. Jetzt ist es so natürlich, dass mit dem neuen Monopolgesetz, was jetzt in der Novellierung die Digitalunternehmen mit einbezieht, China das als eine Waffe gegen die Digitalunternehmen, vor allem gegen aufnahmefähige Digitalunternehmer, entdeckt hat. Und ich denke, das Spannende ist, wir kennen halt diesen Playbook noch nicht. Also welche Maßnahmen hat eigentlich China in der Hand, welche Tools und welche Waffen, um die Macht der Digitalunternehmen einzuschränken. Und Alibaba ist einfach ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Es ist so, dass Alibaba eine ordentliche Strafe gezahlt hat, in Höhe von ungefähr 2,5 Milliarden Dollar. Darüber hinaus gibt es eine ganze Menge Auflagen. Alibaba darf keinerlei exklusiven Verträge mit den Händlern mehr schließen. Das heißt, Händler dürfen nur auf die eigene Plattform und nicht auf anderen Plattformen. Aber auf der anderen Seite hat Alibaba direkt beantragt, bei Tencent, also der Konkurrenz Tencent, bei WeChat, ihre E-Commerce-Plattform eben auch anzudocken und zu bewerben. Und eigentlich kann Tencent da gar nicht mehr Nein sagen. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es wieder neue Chancen für diese Unternehmen. Ich würde sagen, es ist jetzt extrem spannend, wirklich zu sehen, wie China mit diesem Thema umgeht. 34 weitere digitale Unternehmen sind hier vorgeladen worden und man hat ihnen jetzt einen Monat Zeit gegeben, dem neuen Gesetz, dem neuen Geist des Gesetzes zu entsprechen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass China gar keine andere Wahl hat, als all diese Maßnahmen mit den Kapitalmärkten und nicht gegen die Kapitalmärkte zu machen, weil die wirtschaftliche Entwicklung, die unglaublich starke wirtschaftliche Entwicklung der letzten Dekaden in China, ist nur deswegen erfolgt, weil man die Märkte mitgenommen hat. Und ich glaube nicht, dass China von diesem Weg jetzt Abstand nimmt.
Jetzt hatten wir schon quasi Osteuropa mit dabei und Asien. Eine Weltregion will ich dabei jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, nämlich die arabische Welt. Du hast ja gesagt, ihr habt schon ein paar Beispiele bekannt gegeben und da ist unter anderem auch Yalla dabei aus den Vereinten Arabischen Emiraten. Ein Land, über das man vielleicht auch nicht unbedingt so viel weiß und an was man mit Sicherheit nicht als erstes denkt, wenn man über Digital Leaders oder Tech-Firmen nachdenkt. Eine audiobasierte Social Media App ist Yalla. Ich habe geschmunzelt, wir kennen alle audiobasierte Social Media Apps, die gerade in aller Munde sind. Was ist Yalla?
Ja, ist ein spannendes Unternehmen. Eigentlich ist es auch kein arabisches Unternehmen. Es hat zwar den Sitz in Dubai, aber die Gründer sind Chinesen an Bord sitzen, operativ tätig, was nur Chinesen. Es gibt noch zwei, in Anführungsstrichen, Alibi-Personen, die aus dem arabischen Raum kommen, mit Saif Ismail und Osman Sultan. Was Yalla macht, ist eigentlich, Yalla ist so eine Art Clubhouse, so eine audiobasierte Social Media App. Und es ist so ein bisschen nachempfunden der arabischen Masjid-Kultur. Das heißt, was auf Yalla passiert ist, jeder User kann auf Yalla einen Raum gestalten. Nur einen. Das ist im Prinzip mehr oder weniger sein digitales, neues Zuhause. Er kann das entsprechend dekorieren, er kann das mit einer entsprechenden Musik im Hintergrund laufen lassen und er veranstaltet in seinem Raum, in seinem Haus, digitalen Haus, Veranstaltungen. Meistens sind das Diskussionsrunden. Gäste können dazukommen. Dann gibt es noch zusätzlich Zuhörer. Man kann darüber hinaus Gesellschaftsspiele in diesem Raum spielen. Und das Ganze immer mit Audio. Das heißt, diese interaktive Features sind extrem ausgeprägt. Und das ganze Geschäftsmodell läuft eigentlich so, wie bei vielen dieser chinesischen Livestream-Apps, dass man virtuelle Geschenke kauft. Allerdings ist es so, dass im Unterschied zu vielen, vielen anderen Social-Media-Apps ist es so, dass bei Yalla der Gastgeber, der Host, eigentlich nichts davon hat von diesen Umsätzen. Ja, er bekommt auch, also wenn er Coins bekommt und Geschenke bekommt, dann erhöht das seine Punktzahl und er kann eventuell damit, diesen virtuellen Coins, keine Added Values kaufen. Und das alleine, das scheint ihn zu motivieren. Was spannend ist, dass Yalla mittlerweile, zumindest nach den letzten Zahlen, die aktuellen Zahlen sind wahrscheinlich deutlich höher, über 16 Millionen Monthly Active User hat und über 5 Millionen zahlende User. Der Unterschied oder der Vorteil bei Yalla gegenüber jetzt den anderen chinesischen Livestream-Apps, die dieser Monetarisierungsstrategie tätig sind, ist, China hat ja angekündigt, dass man bei den virtuellen Geschenken eine Obergrenze wahrscheinlich setzen wird. Ja, weil es da ja zu massiven Übertreibungen gekommen ist. Das wird aber bei Yalla eigentlich kein Problem sein, weil das Unternehmen sitzt eben in dem arabischen Raum und es hat ein extrem gut funktionierendes Modell einfach auf den arabischen Raum übertragen. Und mittlerweile sind die Downloads auch in Pakistan sehr, sehr hoch, in Indien sehr hoch, in Indonesien, in der Türkei ist man extrem erfolgreich und jetzt geht man sogar in den lateinamerikanischen Markt. Und zwar mit der zusätzlichen App, nämlich Yalla Ludo. So eine Art Ludo oder Partys ist so eine Art Mensch ärgere dich nicht, dass mehrere Personen eben zeitgleich spielen können und das Ganze, wie gesagt, nochmal mit Audio und mit Chat-Funktionalitäten. Und das hat sich sogar als noch erfolgreicher erwiesen als das ursprüngliche Modell. Und das Unternehmen wächst mit über 100% Umsätzen aktuell. Die Gewinne wachsen auch extrem stark. Die operative Marge liegt bei diesem Unternehmen bei über 40%. Und wir denken, das ist durchaus ein interessantes Unternehmen, wobei man natürlich aufpassen muss bei so einem Unternehmen, wie stark eigentlich da der Burggraben ist und wie schnell so ein Unternehmen auch relativ schnell wieder etwas irdischere Umsatz- und Gewinnzahlen veröffentlicht.
Klingt auf jeden Fall spannend. Noch ein Unternehmen, was man wahrscheinlich nicht einfach so auf dem Schirm gehabt hätte. Kommen wir nochmal zu einem generellen Ausblick und damit auch zum Abschluss. Emerging Market, Digital Leaders. Was erwartet ihr eigentlich damit zu erreichen? Setzt ihr euch da den Digital Leaders Fund als sozusagen Maßstab oder läuft das da komplett anders? Wie sind eure Erwartungen?
Wir sind mit dem Anspruch angetreten, dass wir gesagt haben, wenn wir uns konzentrieren auf das Thema Digitalisierung und identifizieren die Unternehmen, die in dieser schönen neuen digitalen Welt am besten zurechtkommen, dann fahren wir als Investoren besser, als wenn wir breit in den Markt investieren. Das hat sich zum Beispiel, das Versprechen hat sich definitiv beim Digital Leaders Fund, zumindest über die letzten 3 Jahre, absolut hatten wir umsetzen können, also es einlösen können. Und wir glauben, dass wir das auch mit dem Emerging Markets Fund tun werden. Wir denken, dass wenn wir uns konzentrieren auf die digital führenden Unternehmen in den Emerging Markets, dass wir damit deutlich besser fahren, als wenn wir in den MSCI Emerging Markets investieren würden.
Paki, vielen Dank für den Überblick und viel Erfolg für den Fonds.
Danke dir. Bis bald. Tschüss.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio Nummer 1.